Gut, dann werde ich jetzt auch noch beten. Ja, treuer Vater im Himmel, jetzt danken wir dir ganz herzlich. Ja, das sind schon Gebetserhörungen, dass der Charles wieder daheim ist und dass er Stegen auf und ab kommt, dass dann auch bei jedem Schritt behütet ist, dass er weiter so gute Fortschritte macht und völlig wiederhergestellt ist. Schon jetzt beten wir gemeinsam dann für eine gute Kontrolle im Juli und loben und preisen dich. Danke, bist auch da in unserer Mitte. Es ist mir ein Anliegen, dass das, was ich sage, dir gefällt. Ich bitte um Gnade, bitte um die Salbung vom Heiligen Geist. Und dass auch ein Wort da ist, das Kraft gibt. Das sind jetzt Schöfli von dir, wo wir dürfen weiden durch dein Wort. So schenke jetzt heute eine gute Weide und frisches Wasser. Jedem, der da ist, schenke Ermutigung. Einfach, was jedes jetzt braucht. Wir haben gesungen, es ist jemand, der unsere Lasten kennt. Es ist Jesus, wo weiss, wo wir uns vielleicht Mühe schleppen und sogar sagen, ja, es ist recht, wenn du Gebetslasten hast, aber du musst dich an dieser Last nicht kaputt schleppen. Ich trage für dich. Das ist dein Wort und wir preisen dich. Amen. Seit einiger Zeit mache ich mir viel Gedanken über Gesetzlichkeit. Und ich halte das nicht in Bern, weil ich meine, ihr hättet das jetzt nötig, sondern weil ich mich selber kenne. Ich kann immer nur weitergeben, was der Herr mir mit viel Geduld beigebracht hat, denn ich habe gemerkt, dass in mir, in meinem Fleisch, nicht nur nichts Gutes wohnt, wie die Schrift sagt, sondern auch ein kleiner Pharisäer steckt. Einer, der meint, jawohl, man muss alles richtig machen und dann macht's auch Gott angenehm für uns. Und wenn nicht, dann, oh weia. Nein. Ich meine jetzt auch nicht eine Gesetzlichkeit, wie sie vor einiger Zeit noch in manchen christlichen Kreisen anzutreffen war. Da ging es um Frisuren, um Kleider, Länge von Röcken, Höhe von Absätzen und ähnliches mehr. Ich meine nicht solch eine Gesetzlichkeit. Die gibt's vielleicht noch ganz vereinzelt, aber dadurch, dass auch unsere Gesellschaft gesetzloser geworden ist, sind wir auch nicht mehr ganz so streng, wie vielleicht wir einmal waren. Aber ich meine eine Gesetzlichkeit, die sich nach den folgenden Redewendungen richtet. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich kann so glauben oder meinen zu glauben, dass ich denke, es kommt ganz allein auf mich an. Allein auf mich. Ob der Herr mir Gutes tut, ob er mir gut gesinnt ist, ob er mich gern hat. Ihr denkt euch, nein, wir kennen Johannes 3,16, er liebt alle Menschen, da hat es seinen Sohn gegeben. Jawohl, das hilft uns auch immer wieder raus, aber so ein bisschen in die Richtung laufen unsere Gedanken gerne, denn unser alter Mensch ist religiös. In jeder Religion muss man einfach Dinge richtig machen. Aber auch wenn man sie richtig macht oder meint, richtig zu machen, weiß man dann doch nie, ob das jetzt genug ist. Das gibt nämlich keine Heilsgewissheit. Da gibt's kein Bezeugen des Heiligen Geistes. Jawohl, du bist ein Gotteskind. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jeder ist seines Glückes Schmied, oder wie man sich bettet, so liegt man, und noch böser, hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Da bemüht man sogar noch Gott für diesen verkehrten Gedanken. Ich muss selbst. Und wenn ich? Ja, wenn ich, dann auch Gott. Und wenn ich nicht? Ja, dann Gott halt auch nicht. Dann Hanika. Nein, das wird dem Charakter Gottes in keiner Weise gerecht. Dieses Wenn-Dann-Denken. Ich meine, wenn in der Bibel stehen viele Wenn und die beachte ich. Ich nehme sie ernst und bitte den Herrn, dass er mir hilft. Denn wenn ich sie als Gesetz auffasse, erfülle ich sie nicht ganz. Wir werden vielleicht noch ein solches Wenn-Wort hören. Aber Gottes Charakter ist ganz anders. David beschreibt ihn im Psalm 103 im Vers 10. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das war mein Trost auf dem Spitalbett, als ich manchmal dachte, straft mich jetzt der Herr für etwas, dass ich hier liege und eine Hirnoperation haben musste. Das hat mich getröstet. Jetzt gerade ein Wenn. Der Apostel Johannes schreibt das, jetzt im Neuen Bund bereits, wenn wir sagen, zuerst ein negatives Wenn, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt aber das bessere Wenn. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, ich habe ja in meiner Bibel zwei Farben. Rot, wie das Blut Jesu für alles, was Golgatha und Jesus Sieg am Kreuz und die Gnade betrifft, aber auch für alle Verheißungen. Und dann als Kontrast dazu grün, was Anweisungen an uns sind. Jetzt haben wir auch so ein Wenn gehört. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Johannes schreibt das im Gegensatz zu denen, die meinen, sie haben gar keine Sünden. Sagt ja, er macht ja Gott zum Lügner. Und er meint jetzt nicht, dass wir jede einzelne Sünde nennen müssen. Wir erinnern uns nämlich gar nicht an jede. Sondern, dass wir uns selber als schuldig bekennen als solche, die eben nicht alle Wenn erfüllen können. Aber er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gesetzlichkeit ist aber gefährlich. Das muss ich uns vorlesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, zuerst mal den Vers 4. Ihr habt, also das sagt er den Galatern, ich sage jetzt ihr, also ich weiß nicht, auf welche Seite ich jetzt schauen muss. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Also dadurch, dass ihr alles richtig macht. Und ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Von sich selber etwas vorher, nachdem er geschrieben hat, dass er mit Christus gekreuzigt sei, nicht er lebe, sondern Christus in ihm, sagt Paulus in Galater 2, 21, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ich kenne keine andere Bibelstelle, die aussagt, ich könnte Christus verlieren, aus der Gnade herausfallen. Oder der Opfertod Jesu am Kreuz könnte für mich vergeblich gewesen sein. Das sind schon sehr harte Aussagen. Für die Galater, die einfach für die Gnade Jesu noch ein Aber anfügen mussten. So haben sich Menschen eingeschlichen, haben gesagt, das ist schön und recht, die Gnade. Ja, ja, Jesus ist für die Sünden gestorben, aber, ihr Lieben, das ist tödlich. Damals meinten sie, sie müssten wieder die Beschneidung der achttägigen Büblein oder nachträglich der Männer noch einführen. Das ist ein schlimmes Aber. Ich kenne dieses Aber. Es hat mir lange zu schaffen gemacht. Jawohl, das ist richtig. Man muss Jesus ins Herz aufnehmen. Ja, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Gnade, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Das ist also die Wiedergeburt. Jawohl. Und da war man glücklich. Und vielleicht kam nicht jemand, der einem gerade sagte, aber, doch ich habe es so verstanden, aber jetzt muss ich auch mich bemühen, ein rechter Christ zu sein. Und das war ich nie, nie so ganz jedenfalls. Dieses Aber ist wirklich tödlich. Nicht nur, weil man aus der Gnade fallen kann, dann wäre das ja für ewig tödlich, sondern einfach, weil man da keine Freude mehr am Leben mit Jesus hat. Wenn man immer denkt, aber ich muss jetzt. Ja. Darum möchte ich uns jetzt ein Gespräch des Herrn Jesus mit einem gesetzlich denkenden jungen Mann vor Augen führen. Ja, gesetzlich waren damals ja alle, denen Jesus begegnete. Die waren ja im Gesetz unterrichtet, Juden. Und die Aussagen im 5. Buch Mose, zum Beispiel Kapitel 28, ja, die machten ihnen Eindruck. Wer alle Worte dieses Buches hält, und das ist ziemlich lang, dieses Gesetzbuch, das 3. Buch Mose, wer alles hält, überhaupt die 5 Bücher, ja, der ist in allem gesegnet, in jedem Lebensbereich. Und dann das Gegenstück, wer nicht alles hält, der ist verflucht. Und dann werden alle Lebensbereiche aufgezählt, der Backtrog, der Acker, das Vieh, auch der Mutterleib und alles. Klar, dass die unbedingt das Gesetz halten wollten. Und so einem Mann, der sich wirklich Mühe gab, so einem Mann ist Jesus begegnet, nicht nur einem, aber jetzt lese ich uns diese Begegnung aus Matthäus Kapitel 19. Lese die Verse 16 bis 25, unterbreche nach fast jedem zweiten oder jedem Satz und bringe da einige Gedanken an. Matthäus 19, Vers 16. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben halte? Seht ihr schon diese Unsicherheit bei diesem jungen Mann, der doch im Gesetz unterrichtet worden ist und sicher bestrebt war, wir werden das nachher noch hören, alles zu halten. Aber er denkt, ich muss irgend noch etwas wissen. Ich frage am besten da diesen Jesus von Nazareth. Er meinte, er könnte etwas Gutes zu tun, um in den Himmel zu kommen. Aber Jesus korrigiert ihn, gibt ihm aber alttestamentlich die noch gültige Antwort, jetzt Vers 17 bis 19. Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen? Es geht jetzt um das ewige Leben. Das fängt schon jetzt an im Leben. So halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Wir haben es gerade gehört, wer nicht alles hält, oder? Wer nicht alles hält, ist in allen Bereichen seines Lebens verflucht. Aber der Jüngling fragt, ja, fragt welche? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie typisch doch diese Frage, ja, welche Gebote? Eben diese Unsicherheit. Wenn jetzt mir doch der Meister einfach sagen könnte, worauf es wirklich drauf ankommt. Ein anderer hat in Einzahl gefragt, hat gefragt, welches ist das wichtigste Gebot und hat gedacht, wenn ich mich dann auf das konzentrieren würde, dann könnte das ja eigentlich mit Gott dann in Ordnung sein, soweit, wenn ich das halten könnte. Welches ist das Höchste? Man möchte genau wissen, worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt, damit man das Übrige, das einem zu schwer ist, getrost vergessen kann. Wie staunen wir, dass Jesus nicht gesagt hat, ja, dumme Frage, natürlich alle, dass er einige aufgezählt hat. Nur 6 von den 10, nicht mal alle 10. Und vom höchsten Gebot nur die leichtere Hälfte. Den Nächsten lieben. Das andere wäre gewesen, Gott zu lieben mit ganzer Kraft und allem, was einem möglich ist. Ja, aber jetzt die Antwort des Jünglings. Der sagt wirklich, der hat gut zugehört, gedacht, ja, ich habe noch keinen umgebracht, bin noch ledig, habe noch nicht Ehebruch getrieben und. Jetzt atmet er auf und sagt, das habe ich alles gehalten. Aber er ist noch nicht fertig, er fragt gerade, was fehlt mir denn noch? So typisch. Wenn jemand meint, alles gehalten zu haben, wenn jemand meint, wirklich gut zu sein, sagt im Inneren doch etwas noch, du, das genügt für deinen Schöpfer nicht, es genügt für Jesus nicht, der dich so geliebt hat, dass er sein Leben für dich gelassen hat. Du, da braucht es etwas anderes. Ich staune über Jesus, dass er ihm jetzt nicht widerspricht und Dinge aufzählt, die er eben nicht gehalten hat. Jesus wusste, was im Menschen ist. Der Frau in Samaria hat es in Klartext gesagt. 5 Männer hast du gehabt. Ja, Jesus versucht ihn jetzt nicht von Sünde zu überführen, wie die Freunde Hiobs. Die dachten, wenn er endlich einsieht, wo er gesündigt hat, könnte er Buße tun, dann würde es ihm wieder besser gehen. Also gesetzlicher kann man nicht denken als diese Freunde Hiobs, über die der Herr nachher erzürnt war, dass er sagte, Hiob solle für sie ein Brandopfer bitten und Fürbitte tun, damit Gott an ihnen nicht töricht handle, keine Dummheit mache. Unwahrscheinlich, Gott macht keine Dummheiten. Ja. Aber Jesus wollte den Jüngling genau an dem Punkt haben, dass er sagte, ich habe alles gehalten, was fehlt mir noch. Ich lese jetzt kurz in Markus parallel die Geschichte weiter, kehre dann wieder zurück nach Matthäus 19, aber dort steht ein besonderer Satz. Nachdem der junge Mann gesagt habe, ich habe alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist ziemlich dicke Post. Vielleicht hoffte der Jüngling, Jesus würde ihm etwas noch sagen, das er vielleicht bis jetzt nicht beachtet hatte. Dann hätte er vielleicht gesagt, danke Rabbi, dann werde ich von heute an auch das noch halten und tschüss. Aber dieses Tschüss wollte Jesus nicht hören. Er gewann ihn lieb und hätte ihn immer gern bei sich gehabt. Er ist nicht daran interessiert, dass wir etwas, vielleicht auch sehr vieles, einfach tun, weil wir meinen, das ist jetzt gut, das verschafft mir vielleicht Punkte bei Gott, sondern dass wir in inniger Gemeinschaft mit ihm leben. Ich habe von dem Aber geredet. Und ich musste eben auch einsehen, als Kind, in jungen Jahren, hatte ich den Eindruck, dass man eine Sache tun müsse. Und dann ist gut. Dann ist man gerettet. Bei einer Evangelisation, beim Aufruf nach vorne gehen, irgend vielleicht ein Übergabegebet sprechen. Und das war's dann. Mir hat jemand gerade von einer Frau erzählt, die das schon in jungen Jahren gemacht hatte und selber merkte, das genügt noch nicht. Die hat jeden Sonntag sich bekehrt. Da mag man schmunzeln darüber, aber das ist dieses Denken. Ich tue etwas und komme in den Himmel. Ja, natürlich. Aber das ist ja nur der Anfang. Natürlich wurde einem dann auch gesagt, nicht du musst jetzt ein rechter Christ sein, aber du brauchst jetzt auch Nahrung, du brauchst das Wort Gottes und so weiter. Sicher hat man Dinge gesagt, aber nicht als Gesetz, dass man am Morgen seine Viertelstunde einhielt, die Bibel dann schlug und sagte, jetzt habe ich es für heute gemacht. Ich rede aus Erinnerung, ihr Lieben. Ich hatte wirklich das Bedürfnis dann. Ich merkte, es braucht mehr. Lilian hat mich mitgenommen in die Gemeinde, in unsere Gemeinde in Winterthur, die schon lange vom Johannes Wirth geleitet wird. Und dann merkte ich, nein, also einfach mal gesagt zu haben, Herr Jesus, komm jetzt in mein Herzlein mit 6 Jahren. Danach war ich überhaupt ja, ein schlimmer Mensch. Weiterhin, und dann wollte ich mich, es gab eine Taufe, Paul Vollenweider hat das angekündigt, ich habe mich spontan gemeldet, habe gesagt, ich will dem Heiland der unsichtbaren und sichtbaren Welt jetzt zeigen, dass ich mein altes Leben ins Grab, ins Wassergrab gebe und dann aufstehe zu einem neuen Leben, bei dem der Herr Jesus das Zentrum sein soll. Also, es gibt keine Gewissheit. Ich habe vom Spitalbett geredet, 2018. Auch damals sagte ich dem Herrn, doch, ich will noch fester mit dir verbunden und beständiger mit dir verbunden sein. Und ich habe mich schon lang dir gegeben. Ich sag dir einfach, mach mit mir, was du willst. Ich wusste auch nicht, ob ich sehr bald sterben werde. Die Diagnose bekam ich nachher. Die Ärzte hätten nie gedacht, dass ich 5 Jahre danach in Bern eine Predigt halte. Die sind bei jeder Kontrolle sehr erstaunt. Ja, ich war auch so wie der Jüngling, dass ich sage, irgendetwas fehlt noch, es muss anders sein. Und das hat Jesus gesagt. Er wollte nicht das Geld. Er schickt ihn ja selber zu den Armen. Er hat nicht gesagt, gib mir das Geld, sonst hätte es der Judas verwaltet. Das wäre nicht besser gewesen. Ja, er wollte nicht das Geld. Ihm ging es um das eine. Nicht vor allem, verkauf alles, sondern komm jetzt mit mir. Weißt du, ich hab dich lieb. Komm jetzt einfach mit mir. Da waren die Jünger. Nicht nur die 12, es gab da noch die 70, die hatten ihn noch nicht verlassen. Und viele Frauen. Einige Namen werden genannt. Die meisten kennen wir nicht mal mit Namen. Und die sind mit Jesus gewandert, haben mit ihm Pause gemacht, übernachtet, gegessen, getrunken, gefeiert, sind an Einladungen gegangen, haben auch gedient, vielleicht auch fürs tägliche Brot, für alles, was diese Reisegesellschaft brauchte. Aber sie haben auch Brot und Fische verteilt, haben getauft und vieles mehr. Ihr ganzer Alltag, Tag und Nacht, war einfach in der Gegenwart mit dem Herrn Jesus. Und genau das ist es, was er sich wünscht. Dass er sagt, teile einfach alles mit mir. Deine guten Tage, deine Erfolge. Du darfst ihm auch sagen, aber Herr, habe ich dem etwas Liebes erwiesen? Ich glaube, jetzt hast du aber Freude gehabt. Dann sagte er, jawohl, das hat mich jetzt gefreut. Du hast recht, das hat mich gefreut, dass du jetzt diese Person da geholfen hast, mit dem Rollator in den Bus zu kommen. Danke, ja, das hat mich gefreut. Er will das mit dir teilen, aber eben auch das andere, von dem du sagst, jetzt war ich etwas lieblos, das hat dir jetzt nicht gefallen. Aber bitte reinige mich. Und er sagt, ja, selbstverständlich, tue ich liebend gerne, wenn du mich bittest. Du sollst rein sein. Ja. Also, wieder Matthäus 19, Vers 22, wir wissen es. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ich meine heute, dieses Davongehen sei nur die Fortsetzung gewesen, aber noch nicht das Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Jüngling, der von der Liebe Jesu berührt worden ist, nachher noch in gleicher Weise seinen Reichtum zum Zentrum seines Lebens machen konnte. Gleich weiterleben wie bis jetzt und nur noch eine Zielsetzung hatte, alles halten und reich werden. Zu ziemlich sicher bin ich, dass er bald einmal davon gehört hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das war allen bekannt. Das Buschtelefon funktionierte damals ohne Elektronik sehr, sehr rasch. Wer weiß, ob er nicht auch von gehört hatte, diese Leute, die dann den Herr Jesus standen, die erzählen, sie hätten ihn als Auferstandenen gesehen, ob es ihn nicht da irgendwo in die Nähe dieser Menschen zog, ob er vielleicht sogar, steht nicht in der Bibel, aber ich könnte es mir gut vorstellen, einer der 3000 waren, die sich am Pfingsttag taufen ließen. Denn Jesu Liebe wirkt Veränderung und wirkt Rettung. Wenn jemand von Jesu Liebe berührt wird, und wie wird er das heute? Wie wird heute jemand durch Jesu Liebe berührt? Wenn er von deiner und meiner Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist, berührt wird. Kein Gesetz. Du musst lieb sein. Nein. Sondern eine Folgerung. Wir bitten den Herrn, dass er uns wirklich erfüllt, uns unüberströmend macht. Und da können wir mehr erreichen, als wenn wir andere anpredigen und unter Druck setzen. Das ist irgendwie physikalisch. Druck erzeugt Gegendruck. Genau. Also nur mit ungeheuchelter Liebe, und den Rest besorgt dann der Heilige Geist. Der kann überführen. Also, aber die Geschichte hat jetzt noch einen schockierenden Schluss. Das ist der Schluss dieser Begebenheit. Der Jüngling ging weg. Jetzt Matthäus 19, noch Verse 23 bis 25, sogar 26. Ja, der 26. ist der wichtigste. Vielleicht nimmst du den mit als das Wort Gottes persönlich an dich heute Abend. Hoffentlich bist du hergekommen und gesagt, Herr, ich will dann das Wort hören, das jetzt du mir besonders einprägen möchtest. Vielleicht ist es jetzt dabei. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr. Und das Wort sehr kommt in der Bibel nicht so oft vor. Erst ganz am Ende der Schöpfung fand es Gott sehr gut. Und hier entrüsteten sich die Jünger sehr und sprachen, ja, wer kann dann überhaupt selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, nämlich selig zu werden, gerettet zu werden. Jetzt kommt aber ein göttliches Aber, ein positives Aber. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Während ich meine Stimmbänder noch etwas anfeuchte, schiebe ich da eine Pause ein, dass du jetzt dir Personen in Erinnerung rufst, bei denen Hopfen und Malzen verloren ist. Du betest schon lange, du hast ihnen von Jesus erzählt, hast vielleicht schon eine Schrift weitergegeben. Und wenn du wieder etwas sagen möchtest, wenn das Gespräch nur in die Nähe eines Themas kommt, bei dem man sagen kann, aber weißt du, das schreibt ja die Bibel schon lange. Und nein, das umschiffen sie ganz geschickt. Wir waren mit einer Person zusammen, also die hat also alle Themen bestimmt, also da konnte man nirgendwo einen Anknüpfpunkt fürs Evangelium finden. Und sie wusste, dass wir gläubig sind und sie hat da wirklich den ganzen Nachmittag von sich geredet und von ganz vielen interessanten Sachen, aber man konnte nirgends einhaken. Also, führ dir diese Namen vor Augen. Wenn ich jetzt Namen sage, sind sie nicht von Bern. Also die Doris oder die Esther oder der Hans oder wer auch immer. Führ dich näher dir vor Augen. Denke jetzt einmal an die, bei denen du gesagt hast, ja, ich glaube, ich höre sogar auf zu beten. Es bringt ja nicht, doch nichts. Es stimmt aber nicht, es bringt sehr viel. Aber du magst nicht mehr. Also, und jetzt steht für diese Person der Satz, alle bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich meine, jedes von euch hat so ein Kamel in, also ich meine das nicht durch Nadelöhr, will so eine Person im Hinterkopf jetzt. Und wir sagen es jetzt für diese Person miteinander. So, also bei Gott fängt's an. Achtung, fertig, los. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das war jetzt die Hauptprobe, jetzt noch der Ernstfall. Achtung, fertig, los. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch die Doris, die Esther, der Peter, der Hans und eben wer es dann ist, gell? Nicht von den erfundenen Namen, zum Teil. Auch ich war so ein störrisches Kamel. Ich habe gesagt, ich habe mit 6 ein Gebetlein gesprochen und war nicht besser. Aber wie dankbar bin ich meinem Vater, dem Herrn Jesus, dem Heiligen Geist, dass sie mich davon überzeugt haben, mein Leben ganz dem Herrn Jesus auszuliefern. Ich bete jetzt nicht den ganzen Tag. Also ich bin immer in Verbindung, manchmal spontan. Ich nehme ihn auch mit auf meine Wanderungen. Er hat mir gesagt, er wandere gerne. Dann kann ich sagen, ja, aber schau mal, wie schön jetzt das ist. Schau jetzt mal. Oh, diese Mohnblume da, die hast du herrlich gemacht. Ich bin begeistert. Und. Ich darf alles mit ihm teilen. Auch das, was ich für fromm halte, für etwas fürs Reich Gottes halte, eine Predigt vorbereiten, da ist er sowieso dabei und hilft mir immer. Aber auch, was ich genieße und einfach alles teilen. Ja, er hat mich davon überführt und sagt mir auch in Römer 8, 16 immer, dass ich ein Gotteskind bin. Somit habe ich jetzt eigentlich die Hauptsache mit euch gerade durchgesprochen, diesen einen Satz. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Darum bete weiter. Wisst ihr, bevor ich eine Person dann von meiner Gebetsliste wegnehme, frage ich den Herrn. Letztens hat er mir gesagt, du, nimm den wieder drauf. Irgendwann können wir nicht mehr für alle gleich stark von Herzen beten. Aber wir sprechen etwas aus und der Heilige Geist trägt es vor den Himmelsthron und Jesus auf dem Thron neben dem Vater vertritt uns selbst und auch diese Namen, die wir ihm nennen. Es bringt schon etwas. Bete weiter, er wird es schaffen, diese Unmöglichen durch die enge Pforte zu bringen. auf den schmalen Weg zum Leben zurück. Amen. Ja. Ja, treuer Herr Jesus, und das ist unser Anliegen. Wir glauben, du bist nicht einfach einmal unser Anfänger geworden, hast uns dann irgendwann gezeigt, auch in beständiger Gemeinschaft mit dir alles zu teilen, an deiner Hand zu gehen, und du wirst auch unser Vollender sein. Du bist der Vollender, und das ist mein Segenswunsch für die Gemeinde und mich alle. Du segnest und behütest uns, schaust, ob wir auf bösem Wege sind, leitest uns auf ewigem Wege zu dir hin. Und ich darf jetzt auch die liebevoll bereiteten Gaben segnen, Getränke und Dinge dazu, die wir jetzt noch genießen dürfen, in froher Tischgemeinschaft mit dir und miteinander. Wir loben dich, preisen dich auch für Bewahrung auf dem Heimweg durch die kommende Nacht, bis wir uns wiedersehen. Amen. Amen. Ich sage jetzt nicht auf Wiedersehen, sondern nehmen Platz und Prost miteinander und einen guten.